Was für ein schönes, ein passendes Lied auch direkt vor der Predigt. Sie werden das noch merken, warum. Ja, liebe Gemeinde, eigentlich müsste ich diese Predigt morgen halten. Aber dann bin ich, wie gesagt, schon auf Langeoog und Sie an Ihrem Arbeitsplatz oder in der Schule oder wo auch immer. Morgen ist Reformationstag. Und mit diesem Tag beginnt das Jubiläumsjahr, in dem wir in Deutschland und weltweit 500 Jahre Reformation feiern. Das ganze nun folgende Jahr steht voll im Zeichen der Neuerungen, die vor 500 Jahren Martin Luther für die christlichen Kirchen angestoßen hat. Und ein Anstoß war es ja im wahrsten Sinne des Wortes, als am 31. Oktober 1517 Martin Luther seine 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg geschlagen haben soll. Die evangelische Kirche in Deutschland freut sich schon lange auf dieses Festjahr. Eine Fülle von Ausstellungen, Gottesdiensten, Informationsveranstaltungen und Veröffentlichungen wartet auf neugierige Gäste. Mich zum Beispiel würde diese riesige Panoramaschau interessieren, die der Künstler Jadegar Assisi in Wittenberg aufgebaut hat. Ich habe so etwas schon mal in Dresden gesehen und wäre furchtbar gerne mit drin, wenn die Besucher in die Zeit Luthers entführt werden. Mit tausenden von dreidimensionalen Szenen kann man regelrecht eintauchen in diese mittelalterliche Welt des 16. Jahrhunderts. Man steht da inmitten einer Gruppe von heftig diskutierenden Mönchen und Pfarrern, die sich aufregen und die das hin und her wälzen, was Martin Luther da an Thesen angeschlagen hat, an die Schlosskirche in Wittenberg, wo er die Missstände in der damaligen Kirche anprangert. Oder man darf durch Schlüsselloch ins Schlafzimmer der Luthers gucken oder in der Studierstube dabei sein, wenn er seinen Kindern das Lesen und Schreiben beibringt. Auch dieser bewegende Moment auf dem Reichstag zu Worms ist dort festgehalten in diesem riesigen Panorama. Da erlebt man mit, wie Luther ganz allein vor dem Kaiser und vor den weltlichen und geistlichen Größen seiner Zeit steht und sich zu rechtfertigen hat. Er soll da seine Veröffentlichungen und seine anstößigen Gedanken widerrufen. Und das tut er nicht, sondern stellt sich hin und sagt diese berühmten Sätze: Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Auch diese Szene ist in diesem Panorama da festgehalten. Ja, wir verstehen, wie wichtig Martin Luther für die evangelische Kirche ist. Schließlich verdanken sie der Reformation ihre Geburt. Ohne die Reformation gäbe es keine evangelische Kirche. Und wir, die freien evangelischen Gemeinden, wie ist das mit uns? Sind wir in diesem Jahr nur Zuschauer und Zaungäste, wenn die evangelische Kirche die Reformation feiert? Oder ist die Reformation auch für uns wichtig? Ja, natürlich ist die Reformation auch für uns wichtig. Ohne sie gäbe es uns ja auch nicht. Wir sind an dem ausladenden Baum der christlichen Konfessionen ein kleines, noch sehr junges Zweiglein, das aus dem dicken Ast einer der Reformationskirchen herausgewachsen ist, nämlich der evangelisch-reformierten Kirche. Wenn man sich so die Konfessionen vorstellt, dann ist ja die Wurzel Jesus Christus und ein Stamm. Das war dann die Urkirche, die Urgemeinde und dann teilte es sich ja dann in orthodox und in katholisch. Und so verzweigte sich der Baum immer mehr. Und wir freien Evangelischen sind ein kleines Zweiglein ganz am Ende. Ja, und vor allen Dingen die Grundlagen, die Martin Luther vom Schutt falscher Lehre befreit hat und neu gepredigt und verbreitet hat. Das sind die Fundamente, auf denen auch wir als freie evangelische Gemeinden stehen. Wunderbar knapp sind diese Fundamente, diese Säulen zusammengefasst in den vier Alleins der Reformation. Allein Christus. Allein die Schrift, allein die Gnade und allein der Glaube. Mit diesen Fundamentals unseres Glaubens, die Luther freigelegt hat, da werden wir auch als Teilnehmer der Herbsttagungen der Freien Evangelischen Gemeinde, werden wir uns in diesem Jahr beschäftigen. Und so klinken auch wir uns ein in das Reformationsjubiläum, das wir auch in großer Freude und Dankbarkeit feiern. Der Bibeltext, der für den Reformationstag morgen vorgeschlagen ist, das ist der zentrale Text, in dem genau diese Botschaft von den vier Alleins konzentriert ist, nämlich Römerbrief, Kapitel 3, die Verse 21 bis 28. Für Martin Luther bedeutete die Entdeckung dieser Paulusworte und was sie bedeuteten, den Durchbruch zu einem neuen Leben, einem Leben aus einer Heidenangst vor Gott, hin zu einem Leben in Freiheit des Evangeliums und der Gnade. Und er sagt, als er das entdeckt hat, da war es ihm, als träte er ins Paradies ein. Und lasst uns jetzt diese Verse aus Römer 3, 21 bis 28 lesen und hören, zunächst nach Martin Luthers Übersetzung. So viel Ehre muss an diesem Tag für ihn sein. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade, durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit seiner Geduld, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht macht den, der da ist, aus dem Glauben an Jesus. Wo aber bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das Gesetz der Werke? Nein, durch das Gesetz des Glaubens. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir schwirrte beim ersten Lesen dieses Textes der Kopf. Da hagelt es ja lauter theologische Spezialbegriffe. Gesetz, Gerechtigkeit 8-mal, Glaube 6-mal, Gnade, Ruhm. Wie sollen wir diese Begriffe im Einzelnen verstehen und wie hängt das alles zusammen? Und was bedeutet das für uns? Wir müssen sehen, dass Paulus in seinem Brief in den vorangegangenen 3 Kapiteln schon einen weiten Weg mit seinen Lesern gegangen ist. Er diskutiert mit seinen unsichtbaren Gesprächspartnern, den Christen in Rom, die er noch gar nicht kennt, das Thema seines Briefes, das Thema, was er in Kapitel 1, die Verse 16 bis 17, schon hat anklingen lassen. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die da selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Da ist das Thema. Es geht um dieses Thema Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Das ist die zentrale Frage für Paulus. Und sie war es auch für Martin Luther. Um es vereinfacht zu sagen, ist es diese Frage: Wann bin ich für Gott okay? Wie komme ich mit Gott ins Reine? Fragen wir direkt weiter. Wer kann denn beurteilen, ob ich gerecht bin, ob ich okay vor Gott bin? Andere Menschen, die mich beobachten, die sich so ihr Bild über mich machen? Oder ich selbst, die ich auch ein Bild von mir habe, die ich meine Stärken und Schwächen versuche einzuschätzen? Nein, ob ich vor Gott gerecht bin, das kann nur Gott feststellen. Er kann nur feststellen, ob ein Mensch passend für ihn ist. Auf seinen Maßstab kommt es an, wenn es eben um dieses Verhältnis zu ihm geht. Es zählt also nicht, wie wir uns sehen wollen, sondern wie Gott uns sieht. Die Juden, so leitet Paulus im zweiten Kapitel des Briefes, leitet er es her, klopfen sich selbst auf die Schultern und bilden sich etwas auf ihr Gesetz ein, das ihnen ja den Willen Gottes kundgetan hat. Und wenn sie es einhalten, sind sie gerecht. Aber halten sie es ein? Die Heiden, also die Menschen, denen sich Gott nicht durch seinen Wort und Gebot offenbart hat, hätten doch die Chance gehabt, sagt Paulus, Gott zu ehren und ihm ihre Dankbarkeit zu zeigen. Aber das taten sie nicht, sondern tauschten den wahren Gott ein gegen ein Lügengespinst, so sagt Paulus, und verehrten das Vergängliche statt des Ewigen. Wie also muss Gottes Urteil über die gesamte Menschheit und jeden einzelnen Menschen lauten, fragt Paulus im Vorfeld unseres Textes. Und mit dieser Frage springen wir jetzt hinein in unseren Bibeltext, der uns vorliegt. Und wir treten ein in diese spannende Diskussionsrunde, die schon eine ganze Weile im Gange ist. Und im Einzelnen bräuchten wir sehr lange um die Gedankengänge, die zugegebenermaßen kompliziert sind, die Gedankengänge des Paulus nachzuzeichnen und zu verstehen. Und weil wir heute Morgen nicht so viel Zeit haben, wie vielleicht im Hauskreis, wo man mal den ganzen Römerbrief so Stück für Stück erarbeitet, greife ich diese beiden mittleren Verse heraus, ja, die sozusagen auch den Mittelpunkt unseres Textes bilden. Und ich lese sie nochmal nach der guten Nachricht-Bibel, die wir eben schon in der Lobpreiszeit gehört haben. Römer 3, 23 bis 24. Es gibt hier keinen Unterschied. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Ganz unverdient, aus reiner Gnade, lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen, aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Zwei lebenswichtige Wahrheiten müssen wir uns heute Morgen sagen lassen. Manches muss man sich sagen lassen, weil man es selber sich nicht sagen kann. Kleine Kinder müssen sich von Vater und Mutter etwas sagen lassen, weil sie noch nicht den Überblick haben. Und deswegen zwei Wahrheiten, die wir uns heute sagen lassen sollen. Erstens, wir sind alle schuldig geworden. Das ist die erschütternde Wahrheit und die niederschmetternde Schlussfolgerung, die Paulus nach seinen ausführlichen Vorüberlegungen hier zieht. Die Guten und die Bösen, die Feinen und die Groben, Kriminelle und Fromme, kleine Kinder und alte, lebenserfahrene Leute, es ist kein Unterschied, sie sind allesamt Sünder. Und gemeint ist nicht, wir haben leider nicht genug Disziplin, wenn die Schokolade auf dem Tisch steht. Und gemeint ist auch nicht, er ist eben mal schwach geworden und hatte diese Affäre, aber so war es halt. Wir sind alle kleine Sünderlein, so singen sie an Karneval, ein bisschen neckisch und ein bisschen augenzwinkernd. Das ist nicht gemeint. Gemeint ist, unser Verhältnis zu Gott ist ein Scherbenhaufen. Da ist nichts mehr zu kitten. Alles ist verloren. Und wir können uns nicht selber aus dem Dreck ziehen. Der Himmel ist uns verschlossen. Verschlossen ebenso wie die Tür zum Paradies, die hinter Adam und Eva krachend ins Schloss fiel. Sie haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Ja, gedacht waren wir anders. Wir waren gedacht als Ebenbilder Gottes, auf die Gottes Glanz fallen sollte. Wir waren gedacht als Spiegel seiner Schönheit und Würde, als die, die stellvertretend für ihn diese wunderbare Erde verwalten und gestalten durften. Als solche, die seine Liebe, die auf seine Liebe mit Liebe antworten sollten. Wir waren gedacht als Gesprächspartner Gottes, die voll Vertrauen auf ihn hören und mit denen er seine Gedanken und Pläne teilen wollte. All dies Schöne hat die Sünde, der auch wir seit Adam und Eva verfallen sind, zunichte gemacht. Wir sind, so eine andere Übersetzung, der Herrlichkeit verlustig gegangen. Was sind wir stattdessen? Um es mit einer Beschreibung Martin Luthers zu sagen, wir sind Wesen, die in sich selbst verkrümmt sind. Homo in se incurvatus. Wir drehen uns um uns selber wie eine Katze, die vergeblich versucht, ihren eigenen Schwanz zu erjagen. Und wir suchen uns selbst und finden uns nicht. Auch unsere Außenkontakte sind gestört. Wir trauen uns nicht mehr, mit freiem Blick zum Himmel aufzuschauen. Wie Adam und Eva wollen wir uns lieber verstecken vor diesem gerechten Gott, der uns vielleicht durchschauen könnte. Und wenn wir ehrlich sind, dann regiert uns das Misstrauen. Das ist ein anderes Wort für Sünde. Auch in den Beziehungen zu unserem Nächsten. Wir sind zu wahrer und selbstloser Liebe gar nicht mehr fähig. Das hat Martin Luther genau erlebt. Diesen Zustand, sich unter dem Zorn Gottes zu fühlen und nichts dagegen machen zu können. Wie sehr er sich auch anstrengte, Gottes Gunst zu erwerben und Gott zu gefallen, es gelang ihm nicht. Ob er gute Werke tat, ob er sich selbst mit körperlicher Askese quälte, so viel er auch betete und mit Gott rang, er fühlte, es genügt nicht. Gott war ihm fremd, Gott war sein Feind. Gegen diese Analyse und diese niederschmetternden Urteile über uns, wir sind alle schuldig geworden, hätten wir ja viele Einwände. Ja, aber sind das denn die Fragen des Menschen von heute? Wie kriege ich einen gnädigen Gott? Wie werde ich gerecht vor Gott? Was fragen denn die Leute? Die Menschen beschäftigt doch viel mehr, wie es mit der Zukunft dieser Welt aussieht, wie wir weiter in Wohlstand leben können, ja, wie diese bedrohte Erde zu retten ist, wie wir mit Terror und Flüchtlingsströmen und Katastrophen fertig werden. Merken wir, dass das zweite Fragen sind, dass wir uns damit auf das Innerweltliche beschränken und den Dingen nicht zutiefst auf den Grund gehen, dass wir den Himmel ausgeblendet haben? Oder wir sagen, ja, aber so streng dürfen wir uns Gott doch nicht vorstellen. So ein Gottesbild, das macht doch kaputt. Ein Gott, vor dem man zittern muss, das gehört doch ins Mittelalter. Aber ja, Bauen wir uns denn Gott selber? Dann ist er ja ein Hündchen, das wir spazieren führen und nicht unser Herr, dem wir Rechenschaft schuldig sind. Oder wir wehren uns dagegen, pauschal als Sünder abgestempelt zu werden. Ja, aber ich entdecke im Menschen doch Dunkles und auch Helles. Und ich sehe doch Menschen, die ungeheuer viel Gutes tun. Ich könnte viele, viele Beispiele dafür aufzählen. Aber siehe oben, es kommt nicht auf den Vergleich zwischen uns Menschen an, wer besser oder wer schlechter ist, sondern es kommt auf Gottes Maßstab an, über unsere Gerechtigkeit zu befinden. Und wie wir es jetzt auch drehen und wenden, wir sind alle schuldig geworden. Wir können von uns aus keine Brücke zu Gott schlagen. Das ist die erste ernste Wahrheit. Und nun zu der zweiten Wahrheit, die uns unser Bibeltext sagt. Wir werden gerecht allein aus seiner Gnade. Das war die überwältigende Entdeckung von Luther. Was wir nicht hinkriegen, mit welcher Anstrengung auch immer, das hat Gott selbst getan. Er selbst hat sich aufgemacht und von sich aus Gerechtigkeit für uns hergestellt. Wir müssen uns dafür nicht mehr erfolglos abarbeiten. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die gibt es schon. Die brauchen wir nur in Empfang zu nehmen. Es ist eine Gerechtigkeit von oben, nicht von unten. Die Leitern, die religiöse Menschen versuchen zu bauen, um den Himmel zu erreichen, die greifen zu kurz, die enden irgendwo zwischen Himmel und Erde im Nichts und die kippen. Aber die Leiter, die Himmelsleiter, die von oben herabkam, die erreicht uns hier auf der Erde und die lädt uns ein, den Weg zu Gott zu beschreiten. Wie nun hat Gott das geschafft, dass wir gerecht werden, ihm gerecht werden, passend für ihn? Durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Was ist geschehen? Wirklich und tatsächlich passiert an dem Tag, den wir Karfreitag nennen? Jesus Christus, Gottes Sohn, er ist gestorben für uns am Kreuz. Er hat uns erlöst aus diesem schrecklichen Zustand, in uns selbst verkrümmt zu sein. Einmal, als Jesus auf der Erde unterwegs war zu den Menschen, traf er eine Frau in einer Synagoge, die war schon 18 Jahre verkrümmt. Die hatte einen so krummen Rücken, dass sie nur auf den Boden blicken konnte, dass sie niemanden in die Augen gucken konnte und die war zerquält von jahrelangen Schmerzen. Und da sieht Jesus sie und ruft sie zu sich und sagt zu ihr: Liebe Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit. Und dann richtete sie sich auf und dann war sie frei, erlöst aus ihren Fesseln, die sie niedergezwungen hatten. Und so etwas hat Jesus für uns alle getan. Weil kein Opfer, das wir hätten bringen können, genügte, wurde Jesus selbst das Opfer, das uns die Vergebung unserer Schuld brachte. Er ist für uns gestorben, damit wir leben können. Er wurde zur Sünde, ja, er selber wurde Sünde, damit wir selber Gerechtigkeit würden. Was für ein Tausch, das spitzt Paulus an anderer Stelle einmal so zu. Er wurde zur Sünde, wir wurden zur Gerechtigkeit. Unvorstellbar. Ich möchte dieses Wunder der Rechtfertigung, so heißt ja der theologische Fachbegriff, einmal vergleichen mit etwas, was viele Flüchtlinge in unseren Tagen erleben. Sie haben zwar ein Dach über dem Kopf und sie sind mit Essen und Kleidung versorgt, aber ihr Status ist unsicher. Wo gehören sie hin? Dürfen sie bleiben? Müssen sie wieder gehen? Alles ist vorläufig und bedrohlich offen. Aber dann, wenn sie ihr Interview hinter sich haben, dann kommt hoffentlich der ersehnte Brief. Sie sind als Asylanten anerkannt. Sie haben den Flüchtlingsstatus. Sie bekommen einen Pass und können von jetzt an sich an den Aufbau ihrer Zukunft machen. Sie können Deutschkurse besuchen, sie können eine eigene Wohnung finden, sie können sich frei bewegen. Ihr Recht ist verbrieft und besiegelt. Sie haben die Anerkennung. Was für eine Erleichterung. Wer seine Gerechtigkeit aus Gottes Hand empfängt, der hat einen neuen Status, die Anerkennung bei Gott. Zwei Wahrheiten, die uns aus dem Bibeltext Römer 3, 23 und 24 entgegengekommen sind, die wir uns haben sagen lassen. Wir sind alle schuldig geworden. Wir werden gerecht allein aus Gnade, weil Jesus uns erlöst hat. Was sollen wir nun machen mit diesen zwei Wahrheiten? Was sollen wir damit anfangen für uns persönlich? Die Antwort lautet Glauben. Was heißt Glauben? Ist das dann doch unser persönlicher Anteil am Gerechtwerden? Müssen wir dann doch noch von uns aus den einen entscheidenden Schritt gehen, damit das Heil für uns greifbar ist? Professor Eckstein hat es auf dem Bundeskongress in Oberhausen so eindringlich uns gesagt. Nicht 99 Schritte von Gott und ein kleiner von uns. Auch nicht 999 Schritte von Gott und ein kleiner noch von uns, damit das Heil komplett wird. Sondern alles hat Gott getan. Es ist alles umsonst und alles Geschenk. Und das Heil ist vollkommen, kommt uns entgegen von Gott. Diese Gerechtsprechung, diese Erlösung, alles von ihm, alles Geschenk. Was heißt dann Glauben? Es heißt Ja sagen zu diesen beiden Wahrheiten, die uns gesagt sind. Ja zu diesem Sündenurteil, das Gott über uns ausgesprochen hat. Und das ist hart, weil wir nichts dran machen können. Hart, weil es Demut bei uns sucht. Ja sagen aber auch zu dieser zweiten Wahrheit, vor allem zu dieser zweiten Wahrheit. Ja, ich werde gerecht durch die Gnade, die mir Gott erwiesen hat, als Jesus für mich gestorben ist. Und dass ich mich dann aufrichte unter diesem Freispruch, der mir entgegenkommt, weil Jesus mich erlöst hat. Dass ich aufatme und Gott in sein freundliches Angesicht blicke. Das ist Glauben. Glauben heißt, sich einfach Gott anvertrauen und sich in seine Hände fallen lassen. Und sich selber dann ganz neu aus Gottes Händen zu empfangen. Denn dann beginnt ein neues Leben. In diesem neuen Status beginnt dann ein neues Leben, wenn du mit Gott im Reinen bist. Wenn er für dich nicht mehr der Fremde und Feind ist, sondern dein Freund und Vater. Amen.